Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meine lieben Geschwister, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Allah tabaraka wa ta'ala sagte sinngemäß: Hätten wir diesen Koran nicht auf einen Menschen herabgesandt, sondern hätten wir ihn auf einen Berg herabgesandt, dann würdest du sehen, wie er demütig sich spaltet und zusammenfällt. Aus Angst und Ehrfurcht vor Allah, jene Gleichnisse geben wir den Menschen, damit sie darüber nachdenken. Allah ta'ala hat diesen Koran herabgesandt und hat darin Geheimnisse eingefügt und hat darin seine Religion den Menschen verdeutlicht und die Gleichnisse zu Lehren gemacht. Aber für wen? Für denjenigen, der darüber nachdenkt. Und er hat seine Anordnungen und Verbote und Gebote zu Gründen der Ursachen der Rechtleitung gemacht. Und er hat darin klar gemacht, was er von den Menschen will und was nicht. Allah tabaraka wa ta'ala hat im Buch nichts ausgelassen. Meine lieben Geschwister, Allah tabaraka wa ta'ala hat sogar die Menschen zusammen mit den Dschinn herausgefordert, einen Koran hervorzubringen und zu schreiben, gleich wie dieser Koran. Und hat ihnen gesagt, ihr könnt euch sogar zusammentun, alle Menschen und alle Dschinn, und sie helfen sich alle gegenseitig. Eine unrealistische Sache, die sie niemals machen könnten, aber selbst wenn sie dazu imstande wären, würden sie niemals ein Buch hervorbringen wie diesen Koran. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es uns klar gemacht und hat auch gesagt, ich habe euch etwas hinterlassen, das heißt, ich hinterlasse euch etwas nach meinem Tod. Wenn ihr euch daran festhaltet, werdet ihr rechtgeleitet sein und ihr werdet niemals in die Irre gehen. Das Buch Allahs und meine Sunna. Das Buch Allahs und die Weisheit. Das heißt, zeigt die Sunna des Propheten alaihi wasallam deswegen die Weisheit, weil sie uns zeigt, wie wir dieses Buch richtig umzusetzen haben. Meine lieben Geschwister, es gibt Gründe, warum der eine den Koran liest und davon beeinflusst wird und der andere nicht. Ein Grund dafür ist, wie Allah sagte, befinden sich etwa an ihren Herzen Schlösser, yani Schlösser, die zugeschlossen sind. Manche Menschen verschließen ihre Herzen, indem sie den Koran gar nicht lesen. Andere lesen ihn, aber sie denken nicht darüber nach. Sie lassen nicht die Bedeutungen der Worte in ihre Herzen dringen, weil sie gar nicht darüber nachdenken. Und andere wiederum, Gott bewahre, sie haben Sünden, die ihre Herzen, den Zugang zu den Herzen versperren. Und eine der schlimmsten Sünden oder die schlimmsten Sünden sind diejenigen, die zu einem Fluch führen von Allah tabaraka wa ta'ala. Die La'na ist ein Grund dafür, dass man nichts mehr wahrnimmt von den Worten Allahs und seines Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber schauen, und der Beweis dafür, schauen wir uns ein Beispiel von einem Menschen an, der kein Muslim war und der von diesem Koran gehört hat. Er war kein Muslim, hat noch gar nichts gehört vom Islam. Sein Herz ist noch in Anführungsstrichen rein, sauber, empfänglich für diese Botschaft. Und das ist das berühmte Beispiel von Umar ibn Khattab, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Seine berühmte Geschichte, noch bevor er Muslim wurde. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam war versammelt mit ungefähr 40 Männern und Frauen in einem Häuschen bei dem Berg As-Safa in Mekka. Unter ihnen war Hamza, Abu Bakr, Ali radiallahu anhu und andere. Umar war auf dem Weg dorthin und hatte sein Schwert angelegt. Also Gott weiß, was er vorhatte. Nu'aym ibn Abdullah, ein Mann unterwegs, fragt ihn, wo hast du vor hinzugehen mit diesem Schwert am teillichten Tag, was willst du machen? Er sagte, ich möchte zu Muhammad gehen und ich habe vor, ihn zu töten. Dann sagte Nu'aym zu ihm, ist ja schön und gut, aber er hat gesagt, ich möchte zu Muhammad gehen, diesem Sabi. Dieser Begriff Sabi, liebe Geschwister, ist wie, wenn man sagen würde, der Abtrünnige, ja? Weil aus Sicht von Umar hat er die Religion, in Anführungsstrichen die Religion seiner Vorväter und der Quraysh verlassen. Was ja auch Quatsch ist, also es ist auch an sich falsch. Aber er hat gesagt, dieser Sabi, wie man heutzutage sagen würde, dieser Extremist, dieser Islamist, das sind Kampfbegriffe, mit denen man Leute natürlich sehr leicht beeinflussen kann. Wie dem auch sei, er sagte, dieser Sabi, der uns gespalten hat, weil er ist ja nicht Mainstream Quraysh, ja, der macht ja was Neues, er betet nur einen Gott an. Das ist was ganz Neues, das wollen wir nicht haben in der Gesellschaft. Der hat unsere Träume kaputt gemacht und der beleidigt unsere Religion und er beleidigt unsere Götter. Deswegen will ich ihn töten, sagte er. Dann sagte Nuaym zu ihm, ist ja schön und gut, aber denkst du wirklich, dein Volk, die Banu Abd Manaf, werden dich einfach so weiterlaufen lassen, nachdem du einfach einen Qurayshiten getötet hast? Was denkst du, was daraus passiert? Das sind Stämme hier. Da gab es teilweise jahrzehntelang Krieg unter den Menschen, nur weil einen anderen etwas Unrecht getan hat. Und du tötest einfach einen aus der edelsten Abstammung der Quraysh. Was denkst du? Wenn die Quraysh wollten, hätten sie es schon längst gemacht. Aber sie wissen, was das für Folgen hat. Und außerdem, geh lieber mal nach Hause und räum dort auf. Sagt er zu ihm, warum, was ist passiert? Dann sagt er, deine eigene Schwester Fatima und ihr Ehemann Sarid, die beiden sind Muslim geworden. Vielleicht solltest du mal erstmal zu denen gehen und dort, das ist wenigstens unter deiner Hand. Er kehrte zurück nach Hause, zu seiner Schwester Fatima. Und tatsächlich nahm er ein Geräusch wahr, so ein Murmeln, ein leises Geräusch. Irgendjemand liest gerade etwas. Die haben sich versammelt, die zwei mit Chabab, und die haben zusammen Koran gelesen. Was für ein Wunder. Da kommt Offenbarung von oben, wissen nicht wie. Und plötzlich haben sie Worte Allahs bei sich. Wisst ihr, wie wertvoll das ist? Er ging rein, er fragt, was war das für ein Gemurmel, was ich vorhin gehört habe? Sie sagen, wir haben nichts gemacht. Er hat gesagt, doch, ich weiß, dass ihr den Islam angenommen habt. Und dann hat er Gewalt angewendet. Und das ist natürlich ein Problem, weil mit Gewalt und mit Zwang holst du aus einem Menschen heraus, was er normalerweise nicht zugeben würde. Und sie hat den Mann geschlagen, er hat seine Schwester im Gesicht verletzt, bis sie sogar Blut geflossen hat, bis die Blut geflossen ist aus ihrem Gesicht. Und als er gesehen hat, was er da gemacht hat, dass er es ein bisschen übertrieben hat, was seine eigenen Verwandten sind, dann hat sie gesagt, weißt du was, Umar, ja, wir sind Muslime geworden. Mach, was du willst. Wir sind Muslime geworden und wir werden es auch bleiben. Warum? Weil sie hat gesehen, er hat sowieso es stärker, er kann jetzt machen, was er will. Hauptsache wenigstens, wenn er sie tötet, dann sind sie wenigstens als Muslime gestorben. Aber Umar hat dann gemerkt, dass er einen Fehler gemacht hat. Und dann hat er gesagt, wo ist die Schrift, die ihr zu lesen pflegt? Und man gab ihm dann einen Schriftplatz und dann waren die ersten Verse von Surah Taha, in denen Allah tabaraka wa ta'ala sich selbst beschreibt. Und in denen Allah Azza wa Jalla seinen Propheten anspricht und erklärt, was er von den Menschen ganz einfach will. Er sagt sinngemäß, Taha, wir haben den Koran auf dich, Muhammad, nicht herabgesandt, damit du traurig wirst, sondern als eine Erinnerung für diejenigen, die sich ermahnen lassen möchten. Es ist eine Herabsendung von demjenigen, der Erde und die hohen Himmel erschaffen hat. Er ist der Gnadenvolle, der sich über den Thron erhoben hat. Ihm gehört alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist und was dazwischen ist und sogar was unter dem feuchten Erdboden ist. Egal, ob du laut etwas äußerst oder es leise aussprichst, er weiß das Geheime und auch das, was noch verborgener ist als das. Allah, es gibt keinen Gott außer ihm, ihm allein gehören die schönsten Namen. Als Umar radiallahu anhu diese Verse las, und er war nicht mal Muslim. Wisst ihr, was für eine Auswirkung das auf ihn hatte? Er sprach, ohne zu überlegen, und sagte, was für schöne, edle Worte. Was für schöne, edle Worte. Und als er hinausging, ging Khabbab hinterher und sagte zu ihm, Umar, weißt du was? Ich hoffe, dass du das Bittgebet des Propheten sallallahu alaihi wasallam bist. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, O Allah, leite einen von beiden auf den Islam. Entweder Al-Hakam ibn Hisham oder Umar ibn Khattab. Und dann sagte Umar radiallahu anhu, weise mich auf die Stelle hin, in der sich Muhammad sallallahu alaihi wasallam gerade befindet. Und er wies ihn darauf hin. Weil ihr wisst, die haben sich ja damals geheim getroffen, dass keiner es mitbekommt. Er klopfte an der Tür, die Leute schauten, sie sahen wieder jemanden mit dem Schwert hat sich umgehängt, das Schwert umgehängt. Und sie sagten, der Hamza, der Onkel des Propheten, sagte zu ihnen, O Gesandter Allahs, lass ihn reinkommen. Wenn er von uns etwas will, geben wir ihm, was er möchte. Ja, weil er hat jetzt ihren geheimen Ort entdeckt. Er ist nicht irgendjemand. Wenn er etwas will, von Geld, irgendwas, wir geben ihm, was er will. Und sollte er uns versuchen zu töten, will er uns was Schlechtes, dann töten wir ihn mit seinem eigenen Schwert. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Bereitschaft und diese Standhaftigkeit im Glauben sah, sagte er, lass ihn eintreten. Und er kam dann hinein und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam wusste, wie er mit den Menschen umzugehen hat. Du kannst nicht mit jemandem, der wie ein Tyrann reinkommt und vorhatte, jemanden zu töten, dass du mit ihm so bitte und sag Allah khair, setz dich hin, möchtest du was trinken. Das ist nicht der Umgang. Dieser Tyrann, in dem Moment musst du mit ihm ebenbürtig umgehen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam packte ihn an seinem Umhang und zog ihn und sagte zu ihm, Ibn Khattab, wie lange geht das noch weiter? Wie lange hast du vor, noch weiter deine Tyrannei zu treiben? Du machst so lange weiter, bis Allah einen Donnerschlag vom Himmel herabsendet und dich dadurch trifft. In dem Moment sagte Umar radiallahu ta'ala anhu, O Gesandter Allahs, ich bin nur gekommen, um zu bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und dass du Allahs Diener und sein Gesandter bist. Daraufhin sagten die alle im Haus, Allahu Akbar, so laut, dass auch die Leute außerhalb das hören konnten. Und ihr wisst, diese Stelle, die Situation war ein Wendepunkt in der Geschichte des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der Muslime, weil als Umar radiallahu anhu verkündete, dass er Muslim war, hatten die anderen auch keine Angst mehr, ihren Islam zu verkünden. Das ist das Herz eines Menschen, der, wenn wir sie in sein Herz vergleichen mit unserem Herz, inshallah ta'ala, sind unsere Herzen Allah viel näher als das Herz von Umar, als er damals noch kein Muslim war. Aber der Unterschied ist, liebe Geschwister, er hat sein Herz für diesen Koran geöffnet. Und dann hat der Koran mit ihm das gemacht, was der Koran machen kann. Und der Koran von damals ist der gleiche Koran wie heute. Allahu tabaraka wa ta'ala. Meine lieben Geschwister, ich möchte zu guter Letzt noch eine wichtige Angelegenheit sagen. Der Koran al-Karim ist ja in arabischer Sprache herabgesandt worden. Und der Koran, es gibt Geschichten, mehrere Geschichten über die Menschen früher, die ja dem Islam gegenüber, wisst ihr, manche waren neutral, die wollten erstmal was hören, andere waren verfeindet, ja, waren von vornherein Feinde. Und diese Menschen damals sind doch die am ehesten darauf aus waren und Interesse daran hatten, irgendetwas zu finden im Koran, was falsch ist. Ich rede jetzt vom sprachlichen Aspekt, ja. Irgendwas zu finden, was da nicht in Ordnung ist. Sie sagen, Wallahi, die Gedichte, die wir von den Arabern hören, sind viel besser. Ihr wisst ja, die Araber waren ja die Qurayshiten besonders, die waren ein Volk von Gedichten, sodass man sogar jährlich das beste Gedicht aufgehängt hat bei der edlen Kaaba. Und deswegen gibt es diese sieben berühmten Gedichte, die jeder studieren musste, Arabisch drauf haben möchte, auf einem hohen Level. Einer der damaligen Araber hörte nur zwei Ayat. Das war die Ayat, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ. Als er diesen Vers, diese beiden Verse gehört hat, hat er gesagt, das reicht mir. Ich brauche nichts anderes mehr. Mir ist die Sache klar geworden. Diese Worte, sagt er sinngemäß, sind nicht die Worte eines Menschen, das sind die Worte Allahs, tabaraka ta'ala. Jetzt sagst du mir, ja, wie kann ich das nachvollziehen? Ich sage dir, sowohl als Araber als auch Nicht-Araber, erstens, wie ich gesagt habe vorhin, die Araber damals hatten ein größeres Interesse daran, etwas zu finden, was du nicht finden kannst. Zweitens, komm runter von deinem hohen Ross. Sei nicht überheblich. Wer bist du? Du kriegst ja nicht mal auf einer Kanzel einen hocharabischen Satz hin. Deswegen, du jetzt zu kommen als Nicht-Araber und zu sagen, der Koran ist, du liest ja nur die Übersetzung. Die Übersetzung kriegt ja nur einen Teil der Bedeutung des Wortes Allahs hin. Und diese Redegewandtheit im Koran kennen, diese klare Sprache, diese Rhetorik, ja, diese, wenn die damaligen Profis das anerkannt haben, dann solltest du dich einfach, wie sagt man auf Deutsch, deinen Schwanz einziehen, ja, und nicht einfach überheblich sein, Gott bewahre, sondern du sollst dich klein machen und sagen, okay, wenn die Profis das gesagt haben, dann werde ich ebenfalls mich dem fügen. Und das ist, was tatsächlich der die richtige Umgangsweise mit diesen Angelegenheiten ist. Ein anderer Dichter von damals, der hieß Labid, der sich 40 Jahre lang mit Gedichten beschäftigt hat, als er den Koran gehört hat, hat er auch bezeugt seine Redegewandtheit, seine Klarheit und seine Rhetorik und hat gesagt, dieser Koran ist nicht, das sind keine Worte des Menschen. Das sind keine Menschenworte. Und er nahm den Islam an und bestätigte die Gesandtschaft des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und jedes Mal danach, wenn ihn darum bat, Labid, du bist doch Dichter, sag uns ein paar Verse. Sag irgendwas. Wisst ihr, die guten Dichter damals, die konnten aus dem Stegreif, statt dass sie reden, machen sie Gedichte. Wahnsinn, aber das ist halt eine andere Kultur. Und er sagte dann zu ihnen, lass ihnen dann einfach Koran vor. Er sagte, ich wollte kein Koran, ich wollte ein Gedicht. Er sagt, was soll ich? Ich habe den Koran, was soll ich die Gedichte sagen? Wie sieht denn das aus? Er schämt sich, irgendwas zu sagen. Und er sagte, nachdem ich den Koran gehört habe, kann ich keine Gedichte mehr. Und deswegen ist überliefert worden, dass er nach dem Koran nur noch zwei Verse gesagt hat und danach nie wieder irgendetwas gedichtet hat. Deswegen, liebe Geschwister, liebe Brüder, liebe Schwestern, möchte ich mich in euch dazu ermuntern und aufrufen, dass wir zurückkehren zum Buch Allahs. Und dass wir das Lesen des Koran in der arabischen Sprache, aber auch in deiner Muttersprache, nicht vernachlässigen. Der Koran und die arabische Sprache haben, davon bin ich überzeugt, einen Einfluss auf die geistige Reife eines Menschen. Wie auch nicht, wo das die Worte Allahs sind, tabaraka wa ta'ala. Selbst wenn man ihn nur auswendig lernt, in Anführungsstrichen nur, selbst wenn man ihn nur auswendig lernt und davon nicht viel versteht, der Koran bringt den Menschen dazu, ein guter Mensch zu werden. Bitte Allah darum, dass er dein Herz öffnet, so wie er das Herz von Umar geöffnet hat für den Koran al-Karim. Und eines der edelsten Sachen ist das Gebet in der Nacht. Das Gebet in der Nacht, wo du alleine bist, Allah tabaraka ta'ala sagt in Surat al-Muzammil sinngemäß, dass das Lesen des Koran in der Nacht, also das heißt, wenn alle anderen schlafen und du der Einzige bist, der wach ist, dann das ist am ehesten dafür geeignet, dass die Bedeutungen der Worte des Koran in dein Herz eindringen. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa aqim as-salam.